Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 9. Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden 4. Dienstag und wenn es einen gibt, 5. Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute geht es um Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße entlang der Liefer- bzw. Wertschöpfungskette. Und um die Frage, ob das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie daran was ändern können. Dazu hören wir Felix Roll von der Initiative Lieferkettengesetz und Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut. Und am Ende der Sendung sprechen wir über ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten, UN Treaty genannt. Das ist eine Art Lieferkettengesetz bzw. Abkommen auf globaler Ebene im Rahmen der UNO. Mehr dazu von Gabriele Köhler von Women Engage for Common Future.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Seit Anfang 2023 ist das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft. Es soll verhindern, dass es global entlang der Liefer- bzw. Wertschöpfungskette von größeren Unternehmen zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen kommt. Seit Jahren wird es von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden kritisiert. Zu bürokratisch und nicht umsetzbar sei es. Die Politik hat darauf durchaus reagiert. Am 22. Oktober sprach Olaf Scholz auf dem Deutschen Arbeitgebertag davon, dass das deutsche Lieferkettengesetz wegkomme. Besonders drastisch äußerte sich auch Wirtschaftsminister Habeck auf dem Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA am 2. Oktober. Für ihn gehe es darum, die Kettensäge anzuwerfen und das ganze Ding wegzubolzen. Das sagte er nicht nur, aber auch in Bezug auf das deutsche Lieferkettengesetz. Wie ernst das gemeint war, das wollten wir von Felix Roll von der Initiative Lieferkettengesetz wissen. Er ist Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei der Werkstatt Ökonomie in Heidelberg. Zunächst baten wir ihn, die Inhalte und Ziele des deutschen Lieferkettengesetzes und auch die Bedeutung der im Mai beschlossenen europäischen Lieferkettenrichtlinie zu erläutern.
Das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Richtlinie verpflichten Unternehmen jetzt das erste Mal dazu, die Menschenrechte in ihren Lieferketten zu schützen. Bisher gab es da keine gesetzlichen Regelungen, sondern eben nur freiwillige Selbstverpflichtungen für Unternehmen. Und jetzt ist es eben so, dass es in vielen Lieferketten von deutschen und europäischen Unternehmen teilweise auch zu sehr schweren Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung kommt. Das sehen wir beispielsweise im Textilsektor, wo zum Beispiel in Bangladesch unter unmenschlichen Bedingungen und zu extrem niedrigen Löhnen, die eben nicht zum Überleben reichen, unsere Kleidung zusammengenäht wird. Wir sehen das aber auch im Rohstoffabbau im Kongo, wo Kinder ohne Schutzausrüstung in den Minen arbeiten und Kobalt abbauen, das dann am Schluss in unseren Handys und unseren Autos landet. Und hier haben wir jetzt eben durch die Gesetze endlich den Paradigmenwechsel, der ganz klar zeigt, Unternehmen in Deutschland und in Europa haben hier eine Verantwortung und müssen und können hier auch etwas tun. Und vielleicht, um noch ein bisschen konkreter zu werden, bedeuten die Gesetze, dass große Unternehmen jetzt eben Sorgfaltspflichten umsetzen müssen. Sie müssen also schauen, ob es in ihren Lieferketten und bei ihren Lieferanten mögliche Risiken für Menschenrechtsverletzungen oder auch Umweltschäden gibt. Und wenn sie solche Risiken in ihren Lieferketten finden oder sogar konkret sehen, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, dann müssen die Unternehmen konkrete Maßnahmen ergreifen, die dann diese Verletzungen beenden oder die Risiken minimieren.
Das heißt, so wie ich Sie jetzt höre, sind die Unterschiede zwischen deutschem Lieferkettengesetz und der europäischen Lieferkettenrichtlinie gar nicht so groß. Im Grunde scheint das jetzt mehr oder weniger das Gleiche zu sein. Kann man das so sagen?
An sich funktionieren das bisherige Gesetz und die Richtlinie schon nach demselben Prinzip. Es gibt aber auch Unterschiede, was bedeutet, dass sich die Regelungen, die es jetzt in Deutschland durch das Lieferkettengesetz gibt, eben auch nochmal verändern werden durch die Umsetzung der europäischen Richtlinie. Also das Lieferkettengesetz gilt ja jetzt seit 2 Jahren und die europäische Richtlinie wurde dieses Jahr beschlossen und muss jetzt eben ins deutsche Recht umgesetzt werden. Und dadurch wird sich auch das Lieferkettengesetz nochmal verändern.
Und Richtlinie, viele Leute kennen den Begriff Richtlinie gar nicht so genau auf europäischer Ebene. Ist das so eine Art Gesetz, wo eben dann die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, diese Richtlinie umzusetzen?
Genau so kann man das sagen, ja.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, das deutsche Lieferkettengesetz ist seit 2 Jahren, genauer gesagt seit Anfang 2023 in Kraft. Die Frage ist wirklich, wirkt es? Gut, 2 Jahre sind kein langer Zeitraum, um da genau drauf zu schauen, aber schützt es ProduzentInnen und ArbeiterInnen entlang der Lieferkette? Gibt es da schon Erfahrungsberichte, Beispiele, die das belegen? Oder vielleicht auch, dass belegt wird, das Lieferkettengesetz, das deutsche, ist einfach noch zu schwach?
Erstmal genau würde ich auch sagen, dass 2 Jahre gar nicht so viel Zeit sind, um schon alle Wirkungen von dem Gesetz einschätzen zu können. Wir sehen aber schon einige Veränderungen. Wir sehen beispielsweise, dass in den Unternehmen hier in Deutschland viel passiert. Also der Schutz der Menschenrechte hat jetzt eine ganz, ganz andere Bedeutung. Davor, ja, war so Nachhaltigkeit und soziale Kriterien und auch so ein bisschen dieses Menschenrechtsthema in den Kommunikationsabteilungen häufig. Und jetzt ist es eben in der Legal-Abteilung, die in so einem Unternehmen einen ganz anderen Stellenwert hat. Das Thema ist also kein Feigenblatt mehr, sondern ist jetzt viel zentraler in den Unternehmensprozessen. Und wir sehen auch, dass eben ja Abteilungen aufgebaut werden und auch Mitarbeiterinnen eingestellt werden, um sich um dieses Thema zu kümmern. Mhm. Wir sehen auch, dass es schon einige Beschwerden eingereicht wurden, beispielsweise auch von NGOs gegen Unternehmen, die gegen Sorgfaltspflichten eben verstoßen. Es gibt das BAFA, das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, die Umsetzung von dem Gesetz zu kontrollieren und auch zu sanktionieren im Fall, dass es zu Verletzungen kam. Und hier sehen wir eben auch, dass die Unternehmen, gegen die Beschwerden eingereicht wurde, tatsächlich gewillt sind, etwas zu verbessern zum großen Teil. Und dann auch mit den NGOs, die diese Beschwerden eben eingereicht haben, in Kontakt treten und diese Beschwerden auch ernst nehmen. Und das war davor häufig nicht dem Maße der Fall. Genau, wir sehen auch von Südpartnerinnen oder hören auch von Südpartnerinnen, dass sich an einigen Stellen langsam etwas tut und auch verbessert. Aber wie gesagt, braucht das Gesetz eben auch noch Zeit, um voll in die Wirkung zu kommen. Und es gibt natürlich auch Punkte, wo das europäische Gesetz oder die europäische Richtlinie, die jetzt umgesetzt wird, sehr zentral ist und wichtig ist, weil sie nochmal ein neues Element reinbringt, und zwar die zivilrechtliche Haftung. Es war nämlich für Betroffene bisher so gut wie unmöglich, Entschädigung einzuklagen, wenn ein Unternehmen seinen menschenrechtlichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Und durch die Richtlinie können jetzt Rechteinhabende in Zukunft vor deutschen und europäischen Gerichten auch gegen Unternehmen auf Schadenersatz klagen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Fortschritt und auch nochmal ein sehr starker und wichtiger Hebel, für den wir als Zivilgesellschaft auch jetzt Jahre uns eingesetzt haben.
Also im deutschen Lieferkettengesetz fehlt die zivilrechtliche Haftung. Also Betroffene von Menschenrechtsverbrechen, von Ausbeutung etc. können sich nicht an Gerichte wenden, sondern müssen da auf die Konzerne hoffen, dass die ihnen da helfen, entgegenkommen in Zusammenarbeit mit NGOs vor Ort oder so. Kann ich das so sagen?
Genau, also ja. Einfach gesagt ist es, also man könnte theoretisch versuchen, vor Gerichte zu gehen, aber das ist so gut wie unmöglich, da dann auch Erfolg zu haben. Und das wird sich jetzt ändern durch die europäische Richtlinie. Es wird jetzt viel einfacher und besser möglich.
Kommen wir auf die Debatte um das deutsche Lieferkettengesetz. Da üben Arbeitgeberverbände schon länger oder von Beginn an Kritik an diesem Gesetz. Sie sagen zum Beispiel, dass es für deutsche Unternehmen überhaupt nicht möglich sei, die Lieferkette wirklich effektiv zu kontrollieren. Außerdem sagen Sie, das seien vielmehr staatliche Aufgabe in den jeweiligen Ländern. Sie können ja keine solchen Funktionen übernehmen, sagen die Verbände. Was entgegnen Sie auf solche Aussagen?
Ja, da könnte man sehr viele Punkte entgegnen. Also erstmal zeigen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die schon vor Jahren verabschiedet wurden, ganz klar, dass es eben auch die Aufgabe und die Verantwortung von Unternehmen ist, die Menschenrechte in ihren Lieferketten zu schützen. Und das ist heute eigentlich auch keine Debatte mehr, dass Unternehmen da eine Verantwortung haben. Jedenfalls auf juristischer Ebene ist es keine Debatte mehr. Und es gibt auch viele Unternehmen in Deutschland und in Europa, die sich schon seit Jahren auf den Weg gemacht haben und ihre Verantwortung eben aus eigenem Antrieb auch wahrnehmen. Und heute sehr gut schon zeigen, dass es sehr gut möglich ist, Sorgfaltspflichten umzusetzen und an denen man sich auch sehr gut orientieren kann und schauen kann, wie das funktioniert. Von dem her würde ich das nicht als Argument gelten lassen, dass es nicht möglich wäre, weil wir eben schon sehr gute Beispiele sehen. Und dann basieren diese Argumente gegen das Lieferkettengesetz meistens auch darauf, dass es leider ein sehr großes Unwissen noch zu dem Gesetz gibt. Und in den letzten Jahren von den Gegnern und vor allem den großen Wirtschaftsverbänden eben verschiedene Mythen verbreitet wurden und auch Ängste geschürt wurden, die ja einfach nicht der Wahrheit entsprechen, anstatt sich darum zu kümmern, eben Unternehmen dabei zu unterstützen, das Gesetz am Schluss jetzt auch wirksam umzusetzen.
Aber PolitikerInnen haben sich schon beeinflussen lassen von den Wirtschaftsverbänden, die schon länger dieses Gesetz kritisieren. Am 22. Oktober sprach sogar Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Deutschen Arbeitgebertag davon, dass das deutsche Liefergesetz wegkommt, so das Originalzitat. Danach war der Aufschrei aus der Zivilgesellschaft recht groß. Zunächst mal hat sich die Bundesregierung nochmal zu der Aussage von Scholz geäußert.
Ja, anscheinend hat sich Scholz da etwas missverständlich ausgedrückt. Ein Regierungssprecher hat danach erklärt, dass Scholz eigentlich gemeint hätte oder sagen wollte, dass das Lieferkettengesetz ja jetzt durch die europäische Richtlinie ersetzt werden soll oder beziehungsweise überarbeitet wird und dadurch das deutsche Gesetz in seiner jetzigen Form quasi wegkommt. Bevor es zum Regierungsbruch jetzt kam, war der Plan, die Richtlinie noch in dieser Legislatur auch ins deutsche Recht umzusetzen, was natürlich jetzt mit dem Regierungsbruch erstmal nicht mehr so realistisch ist, dass das noch passiert. Aber genau, wir hatten auch 2 Wochen bevor dieses Zitat oder diese Aussage von Scholz kam, auch die Aussage von Habeck, der meinte, er möchte das Lieferkettengesetz mit der Kettensäge wegbolzen. Auch da hat er nochmal sehr stark dann in der gleichen Woche zurückgerudert. Es liegt wohl daran, dass sie sich irgendwie vor Industrieverbänden irgendwie dazu hingerissen fühlen, solche Aussagen irgendwie zu machen.
Genau, das wäre das Nächste, was ich ansprechen wollte, die Aussage von Habeck, Bolzen mit Kettensäge oder so oder wie auch immer er sich da geäußert hat. Da stand ja in der Kritik, darauf hat er ja reagiert, die viele Bürokratie, wie die Unternehmen sagen, insbesondere die Berichtspflichten. Ist da auch was Wahres dran?
Also erstmal kommt diese Kritik an der überbordenden Bürokratie leider auch zu einem sehr großen Teil durch Missverständnisse und Unwissenheit über das Gesetz zustande und eben auch durch diese Mythen, die in den letzten Jahren eben von den großen Wirtschaftsverbänden und den Gegnern verbreitet wurden. Beim Lieferkettengesetz geht es eigentlich nicht darum, Berichte zu schreiben. Da wird das Lieferkettengesetz häufig mit der CSRD, also der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die auch gerade noch verabschiedet wird, verwechselt. Beim Lieferkettengesetz geht es ja darum, Risiken zu identifizieren in den eigenen Lieferketten und dann eben konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu beenden und zu minimieren. Und natürlich müssen Unternehmen das auch irgendwo festhalten, welche Risiken sie da gefunden haben und welche Maßnahmen sie ergreifen würden. Das würden sie ja intern sowieso machen. Und ich glaube nicht, dass es dann noch so zeitintensiv ist, diese Infos auch noch irgendwie in 1-2 Tagen in einen Bericht zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Das Problem, das wir aber tatsächlich so ein bisschen sehen, ist, dass gerade große Unternehmen, die unter das Gesetz fallen, Fragebögen an ihre Lieferantinnen schicken und häufig eben an Lieferanten, die zu klein sind und deswegen eigentlich nicht unter das Gesetz fallen und damit denken, sie hätten ihre Sorgfaltspflichten erfüllt. Und diese kleinen Lieferanten sind teilweise dann mit den sehr großen Fragebögen überfordert. Und das ist aber nicht das Problem von dem Gesetz, denn so funktioniert das Gesetz nicht, beziehungsweise will das Gesetz nicht, dass sowas passiert. Es wurde jetzt auch in der Handreichung extra nochmal ganz klar festgestellt. Und ich glaube, das ist ja einfach so ein Punkt, wo sich das Gesetz noch so ein bisschen einruckeln muss.
Sie haben große Unternehmen angesprochen, vielleicht, dass wir auch noch mal ganz kurz ansprechen. Das Lieferkettengesetz gilt ja nicht für alle Unternehmen. Welche Unternehmen fallen unter das Lieferkettengesetz?
Ja, also das deutsche Lieferkettengesetz, wie es jetzt gilt, gilt für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen. Wenn jetzt die europäische Richtlinie noch umgesetzt wird, dann wird noch eine Umsatzgrenze eingeführt. Das heißt, dann wird es für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro gelten, was tatsächlich problematisch wäre, weil dann bis zu 2/3 der Unternehmen, die jetzt unter das deutsche Gesetz fallen, wieder rausrutschen würden und nicht mehr von der Richtlinie betroffen wären. Da muss man aber auch sagen, in der europäischen Richtlinie gibt es ein sogenanntes Regressionsverbot, was eigentlich verbietet, dass das deutsche Gesetz durch die Umsetzung der Richtlinie abgeschwächt wird. Und dafür werden wir uns auf jeden Fall als Zivilgesellschaft auch einsetzen, dass es da keine Abschwächung gibt.
Jetzt haben wir immer nur über die Klagen der Unternehmer, der Wirtschaftsverbände, der Arbeitgeberverbände gesprochen. Drehen wir es doch mal um. Welche Vorteile bringt denn das Lieferkettengesetz oder auch die europäische Richtlinie für Unternehmer?
Also ich glaube, ja, ein offensichtlicher Vorteil ist, dass es auch eine relativ konkrete Anleitung ist, wie sie eigentlich ihrer Verantwortung gerecht werden können und wie sie eben die Menschenrechte und die Umwelt in ihren Lieferketten schützen können. Und es sorgt vor allem auch für ein Level Playing Field, also dafür, dass für alle Unternehmen am Schluss dieselben Regeln gelten. Bisher gab es Unternehmen, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, die sich schon um den Schutz von Menschenrechten gekümmert haben, was aber natürlich durch diese zusätzlichen Prozesse zu höheren Kosten führt. Und damit wurden Unternehmen, die sich um Menschenrechte kümmern, bisher ja quasi bestraft auf dem Markt. Und Unternehmen, die sich gar nicht darum gekümmert haben und deswegen auch ein bisschen niedrigere Kosten hatten, wurden belohnt, weil sie sich nicht um Menschenrechte kümmern. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und dafür ist das Gesetz sehr, sehr wichtig. Und was wir auch sehen, ist, dass mit den Krisen, und dazu gibt es auch einige Studien, die Themen der Transparenz und der Resilienz immer wichtiger für Unternehmen werden. Also eben zu sehen, wo eigentlich die ganzen Vorprodukte herkommen, aus welchen Ländern, welche Lieferanten man hat. Und darauf zielt das Gesetz ja auch ab, also seine Lieferkette eben besser zu kennen. Und damit können dann eben neben den Menschenrechtsrisiken auch andere Risiken gefunden werden, die eine Gefahr für das Unternehmen darstellen könnten. Und beispielsweise die Gefahr, dass es zu Ausfällen, zu Lieferausfällen oder Ähnlichem kommt und sie sehen, dass sie ihre Lieferketten irgendwie breiter aufstellen müssen. Und ich glaube, was man aber auch hier immer wieder klarstellen muss, am Schluss muss es oder geht es vor allem darum, eben die Rechteinhabenden, also die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen zu schützen bei diesem Gesetz. Und die Ausbeutung zu beenden.
Noch eine letzte Frage. Jetzt ist die Ampelkoalition zerbrochen. Sie wird es nicht mehr schaffen. Oder die Parteien, auch die Minderheitsregierung jetzt von SPD und Grüne, wird es nicht mehr schaffen. Das deutsche Lieferkettengesetz an die europäische Richtlinie anpassen. Nehmen wir mal an, die Bundestagswahl gewinnen die CDU-CSU und die koaliert dann auch noch mit der FDP. Was würde das bedeuten, um die europäische Richtlinie in deutsches Recht umzusetzen?
Also egal, welche Regierung wir haben werden, diese Richtlinie muss ins deutsche Recht umgesetzt werden. Und dafür hat die nächste Bundesregierung bis 2026 Zeit, irgendwie Mitte 2026, also jetzt noch ein bisschen weniger als 2 Jahre. Und dann ist natürlich schon ein bisschen die Frage, oder gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen Spielraum, wie diese Richtlinie umgesetzt wird. Aber das wäre dann ja Spekulation.
Soweit Felix Roll von der Initiative Lieferkettengesetz. Er ist Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei der Werkstatt Ökonomie in Heidelberg.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Das Netzwerk Saubere Energie und Protect the Planet hatten am 21. November Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene zu einem Vortrag in den Münchner Zukunftssalon eingeladen. Titel der Veranstaltung: Lieferkettengesetze, Nachhaltigkeitsberichte, was bringt das fürs Klima und für mich? Um was ging's da? Eine Vielzahl von Produkten wird mit Nachhaltigkeitsaussagen beworben. Wir kennen das. Mal wird das Klima geschützt, mal explizit der Wald geschont oder ein Unternehmen achtet darauf, dass keine Kinderarbeit in ihrem Produkt steckt. Das klingt alles erstmal gut. Doch wie nicht nur Südwindstudien zeigen, ist beispielsweise Kakaoherstellung mitverantwortlich für die weitgehende Zerstörung der Regenwälder in den beiden Hauptanbauländern Côte d'Ivoire und Ghana. Und aufgrund der Armut der Familien ist auf den Kakaoplantagen Kinderarbeit weit verbreitet. Dennoch trägt ein großer Teil der in Deutschland verkauften Schokolade Aufdrücke wie nachhaltig produzierter Kakao. Und auch das deutsche Lieferkettengesetz sowie die EU-Lieferkettenrichtlinie, über die wir in der Sendung schon ausführlich gesprochen haben, sollen ja Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße verhindern oder zumindest reduzieren. Aber darüber hinaus gibt es auf EU-Ebene viele weitere Instrumente, die helfen könnten, stärker auf soziale und ökologische Kriterien bei der Produktion zu achten. Zum Beispiel die Corporate Sustainability Reporting Directive mit Berichterstattungspflichten für große Unternehmen oder die EU Deforestation Regulation. Sie verlangt entwaldungsfreie Lieferketten bei Kaffee, Holz, Soja, Kakao und Palmöl. Welche Schwierigkeiten in den politischen Debatten auftreten und welche bei der Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien, dazu hören wir jetzt drei Auszüge aus dem Vortrag von Friedel Hütz-Adams. Zunächst gibt er einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des deutschen Lieferkettengesetzes.
Das ist dann im Juni 2021 vom Bundestag verabschiedet worden und hält halt diese Sorgfaltspflichten für Unternehmen fest und sagt auch, Betroffene brauchen einen Zugang zu Gerichten. Das ist aber sehr schwierig, damit zu klagen. Dann ist eine ganz schwammige zivilrechtliche Haftung für Unternehmen formuliert worden. Es gab dann immer wieder Lobbyaktivitäten, das Ganze möglichst schwach zu machen. Und öffentlich-rechtliche Sanktionen soll es geben. Und man sagt dann auch, das schafft Anreize für die Länder, aus denen wir beziehen, dass die Standards jetzt auch umsetzen. Weil sie wissen, die deutschen Unternehmen können nicht einfach woanders hingehen, wo die Standards gebrochen werden. Das war damals eine seltsame Koalition, nämlich der Gerd Müller von der CSU als Entwicklungshilfeminister, der damit nichts zu tun hatte. Der war da ja überhaupt nicht für zuständig. Und der Herr Heil als Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es ist tatsächlich eher so gewesen, dass der Gerd Müller den Heil zum Jagen getragen hat. Also das war interessante Diskussionen, die man da in Berlin mitgekriegt hat. Und der Heil hat sich das aber irgendwann auf die Fahnen geschrieben. Merkel hat dann, Angela Merkel damals dann auch das zwischendurch mal unterstützt und dann kam das Lieferkettengesetz und das verweist dann auf grundlegende Menschenrechte. In den Lieferketten soll sowas wie Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten sein, moderne Sklaverei, also es sind wirklich nur die Grundlagen. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sollen garantiert werden. Vereinigungsfreiheit, was natürlich sehr schwierig ist, wenn man sehr enge Wirtschaftsbeziehungen mit China hat, freie Gewerkschaften nicht erlaubt sind. Verbot der Diskriminierung, angemessene Löhne, von existenzsichernden Löhnen und Einkommen wollte man in dem Gesetz nichts drin haben, weil dann hätte man ja was ausrechnen und festlegen können. Es sind auch Menschenrechtsverstöße durch Umweltschäden drin. Da ging es aber eher um Quecksilber und sowas. Also um das Klimathema haben sie sich dann auch drumherum gebogen. Widerrechtliche Vertreibung und Gewalt durch Sicherheitskräfte, das waren die entscheidenden Faktoren. Jetzt kommt aber noch ein Ergebnis der Lobbytätigkeit, was meiner Ansicht nach ein Riesen-Eigentor für die Wirtschaft war, weil es gab von Anfang an die Argumentation, kleine Unternehmen können das gar nicht gewährleisten. Das kann ich auch tatsächlich nicht, wenn ich aus verschiedensten Stellen, ohne zu gucken, wie viele Vorlieferanten da sind, einkaufe. Aber für mich war immer die Frage, ist es ein Naturgesetz, dass ich so einkaufe? Ja, wir haben mal bei einer Veranstaltung gesessen, da saß ein Mittelständler, da wurden Hemden genäht, also der bei seiner Firma. Und der sagte, wir haben ungefähr 140 Fabriken in der Lieferkette, von Knopfproduktion über irgendwelche Utensilien, die wir, also der hat das dann alles, was irgendwie drin war, natürlich mit reingenommen. Und meine Gegenfrage war dann, ja, aber warum? Ja, weil jedes Einzelteil da gemacht wurde, wo es gerade am billigsten war. Das Umgekehrte hat meine Kollegin dann mal ausgerechnet in China gesehen. Die war dann bei einem Unternehmen im Baumwollanbaugebiet und der hatte die Baumwollfelder rund um die Fabrik. Der erntete die Baumwolle, die wurde gewaschen, gekämmt, da wurden die Stoffe draus gemacht und die Bekleidungsstücke draus gemacht. Alles in einer Ecke. Und seine Begründung vor ein paar Jahren, das war vor Covid, war, naja, ihr diskutiert in Europa über Menschenrechte. Wenn ihr da tatsächlich ein Gesetz macht, ich kann liefern, weil ich habe alles in der Hand. Alles an einem Platz. Natürlich wäre es billiger gewesen zum Färben. Das hat man lange gemacht. Stoffe wurden lange Zeit sehr viele in Pakistan gefärbt, einfach weil es keine Abwassergesetzgebung gab. Es wurde dann dahin gefahren, es wurde gefärbt, das Abwasser wurde in den Fluss geleitet, das Stoffstück wurde dann zum nächsten Land gefahren, wo es dann weiterverarbeitet wurde. Das alles haben auch Mittelständler zu verantworten. Von daher war dann die Regel, die das deutsche Lieferkettengesetz hatte, absurd und fiel hinter den UN-Vorgaben zurück, weil die Bundesregierung hat dann gesagt, das gilt erstmal nur für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigte und dann ab Anfang dieses Jahres für 1.000 Mitarbeiterinnen. Und was sie auch gesagt haben, das gilt erstmal nur, das heißt im Fachbegriff Tier 1, für die direkten Lieferanten. Man muss nur in die tiefere Kette gucken. Und dann habe ich ja so ein paar Zitate hier von diesen verschwurbelten Formulierungen. Wenn es tatsächliche Anhaltspunkte gibt, die eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern möglich erscheinen lassen. Substantiierte Kenntnis im juristischen Begriff. Mir war das bei der Arbeit im Kakaosektor egal, weil jeder im Sektor weiß, dass für jede Tafel Schokolade, die hier in Deutschland produziert wird, Kinderarbeit mit drin ist. Ja, bei den Massenherstellern. Es gibt ja so ein paar kleine, die haben die Kette im Griff, aber in der Masse ist das immer ein Problem. Aber in anderen Sektoren, dann ist dann die Frage, was ist eine substanziierte Kenntnis? Bei meinen Arbeiten zu Kakao habe ich in der Elfenbeinküste öfter gehört, warum redet ihr immer nur über Kinderarbeit im Kakaosektor? Fahrt mal 300 Kilometer nach Norden, wo es trockener ist, wo der Cashewgürtel ist. Da werdet ihr richtig Kinderarbeit sehen. Es gab aber keine Studien über Cashew. Also haben wir dann bei Südwind so einen, ich glaube, 6- oder 8-Seiter gemacht, haben den auf die Webseite gestellt und haben dann gesagt, so reicht das jetzt für eine substantiierte Kenntnis, dass da sowas steht? Also das sind so offene Fragen, wo die Bundesregierung damals versucht hat, das Ganze windelweich zu formulieren. Das Problem ist nur, sie haben es so windelweich formuliert, dass wir eine totale Rechtsunsicherheit haben. Ich bin selber bei einem Vortrag von einem Juristen gewesen vor 70 Einkäufern von einem Großunternehmen und der hat den Teufel an die Wand gemalt und gemeint, wenn bei euch ein Kind in der Lieferkette entdeckt wird, dann steht der verantwortliche Einkäufer mit einem Bein ins Gefängnis. Weil unklar ist, haftet der verantwortliche Einkäufer? Haftet der Einkäufer, der im Vorstand für das Unternehmen verantwortlich ist? Haftet das Unternehmen? Also man hat so lange hin und her formuliert und das Ganze schwammig gemacht, bis es Konsequenzen hatte, mit denen die es schwammig haben wollten, nicht so gerechnet hatten, ist so mein Eindruck. Oder man sitzt bei Großunternehmen und sagt, die sagen einem dann, wir finden keinen Menschenrechtsbeauftragten im Vorstand, weil man bis zu 2% des Umsatzes als Strafsumme zahlen muss, wenn es massive Verstöße gibt. Wenn ich 100 Milliarden Umsatz habe, dann sind das 2 Milliarden Euro. Wer zahlt die? Man hat dann aber bei der Bundesregierung auch gesagt, und da war man dann doch ordentlich deutsch, man siedelt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, beim BAFA, eine eigene Instanz an, die soll die Umsetzung vom Gesetz kontrollieren. Da waren 160 Stellen für vorgesehen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile alle besetzt sind. Die sitzen in Borna, da, ich glaube, das gehört noch zu Sachsen. Und da haben sie sich dann voriges Jahr erstmal angeguckt, haben die Unternehmen Strukturen aufgebaut, Beschwerdemechanismen aufgebaut und wie sieht das eigentlich aus mit Kontrollen. Und dann tauchten dann zum Beispiel Berichte in den Medien auf und dann hat das BAFA über Menschenrechtsverletzungen die Unternehmen angefragt. Wir haben also anlassbezogen auch nach Berichten von Nichtregierungsorganisationen Kontakt mit Unternehmen aufgenommen. Arbeiter, Arbeiterinnen können Beschwerden direkt beim BAFA einreichen. Das ist aber sehr abstrakt, weil wenn ich auf einer Bananenplantage arbeite und dann habe ich ja erstmal mein Chef vor mir. So, und der hat einen Besitzer über sich von der Plantage. Und dann gibt es einen Exporteur und dann gibt es hier irgendwo einen Importeur. Und wenn das Ganze dann im deutschen Supermarkt landet, woher weiß ich das als Beschäftigter? Im Textilsektor ist man teilweise jetzt hingegangen und hat die Leute gebeten, die Etiketten abzufotografieren, die sie einnähen und dann nachzuhalten, was davon geht nach Deutschland. Also das macht man schon länger. Das BAFA kann, wie gesagt, bis zu 2% vom Umsatz die Bußgelder verhängen. Es kann auch Unternehmen von der öffentlichen Beschaffung ausschließen. Wenn ein Unternehmen Verstöße hat, was zum Beispiel für einen Autobauer dann bedeuten könnte, wir können im öffentlichen Sektor keine Dienstwagen mehr loswerden. Soweit ist es aber noch nicht gekommen.
Als nächstes geht Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut auf die europäische Lieferkettenrichtlinie ein. Im Amtsenglisch heißt die Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
Heißt dann im Fachjargon CSDDD, CSDDD, also man wirft da auf den Tagungen mit den Begriffen um sich. Und das ist jetzt dieses Jahr nach langem Hin und Her beschlossen worden. Das war eigentlich letztes Jahr fertig, da hat die Bundesregierung ein Veto eingelegt. In Brüssel. Ich weiß nicht, wer dieses verfolgt hat, was dann in Brüssel noch passiert ist. Also ein fertiges Gesetz, was zwischen den Staaten ausgehandelt worden ist, dann nochmal zu bremsen und wieder aufzumachen. Das ist sehr schlecht angekommen in Brüssel. Es gilt dann auch, das war einer der Druckpunkte der Bundesregierung, erstmal nur für große EU-Unternehmen, irgendwann dann mal, das komme ich gleich noch zu, das tritt stufenweise in Kraft, ab 500 Mitarbeitende und 150 Millionen Umsatz. Bei Hochrisikosektoren für 250 Beschäftigte. Auch dazu nochmal eine Definition, was ist eigentlich ein Kleinunternehmen? Ich habe mal einen Schokoladenvermaler hier in Deutschland besucht, der vermalte 60.000 Tonnen. Das heißt, er hatte so 40.000 Familien in seiner Lieferkette. Der hatte aber nur 40 Angestellte, weil die Fabrik hochautomatisiert ist. Er würde eigentlich nicht unter das Gesetz fallen, weder auf EU-Ebene noch in Deutschland. In dem Augenblick, wo er aber an Mars oder an Mondelez oder an Lindt verkauft oder an der deutsche Supermarktkette für die Eigenmarke, fällt er drunter. Wenn ich mir dann anschaue, was nicht erfasst ist, das war auch ein Riesenstreit, auch auf Druck der Bundesregierung. Der Finanzsektor ist nur ganz schwach erfasst, also nur in so vorgelagerten Stufen, wenn sie irgendwelche Investitionen machen. Aber Banken können weiterhin jedem Konzern, egal was er menschenrechtlich und klimatechnisch und ökologisch macht, Geld leihen. Ja, also das ist auch sowas, was damals hart umkämpft war. Das Ganze tritt dann auch nochmal schrittweise in Kraft. Also zuerst nach 3 Jahren über 5.000 Beschäftigte und 1,5 Milliarden Umsatz. Und dann nach 4 Jahren, dann gehen die Beschäftigtenzahlen immer weiter runter. Und nach 5 Jahren sind alle erfasst. So, und jetzt kommt aber noch eine Krux. Das ist eine Direktive. Alle Mitgliedstaaten müssen das in nationales Recht überführen. Die Bundesregierung ist auseinandergebrochen, bevor sie das gemacht hat. Zuständig ist das BMAS. Und da kamen aber auch diese Worte von Scholz, das Gesetz muss weg, das ist viel zu bürokratisch. Denn, das ist auch ein Teil von diesem Gesetz, es wird wie von der UNO vorgesehen, eine Grundsatzerklärung, eine Risikoermittlung, Vorsorge, Abhilfe, Beschwerdemechanismus, eine Messung der Effektivität der Maßnahmen verlangt und eben auch einen Bericht. Und da kommt jetzt wieder eine Abkürzung, CSRD, die werde ich gleich noch erklären. Also es gibt auch eine Vorgabe, wie man berichten soll. Was fehlt im EU-Gesetz, das ist die nachgelagerte Kette, Vertrieb und Recycling. Klingt banal, aber wenn Sie einen deutschen Chemikalienhersteller haben, der Grundstoffe für ein hochgiftiges, in der EU verbotenes Pestizid herstellt und das exportiert, haftet er nicht für das, was mit dem Zeug dann anderswo passiert. Also da sind schon noch so ein paar Lücken drin. Aber es wird eben auch gesagt, dass die Unternehmen ihre Einkaufspraxis ändern müssen, um kleine und mittelständische Unternehmen, KMU, zu unterstützen. Dass Betroffene aus den, da wo es die Missstände gibt, dass sie einbezogen werden müssen. Und es sind Klimadinge mit drin. Unter anderem verlangt die EU von den Unternehmen zu sehen, ob sie einen Plan haben, wie sie das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Es wird nicht kontrolliert, wie sie das umsetzen, aber der Plan muss erstellt werden.
Zum Schluss weist Friedel Hütz-Adams noch auf einen interessanten Aspekt hin. Ob jetzt deutsches Lieferkettengesetz oder europäische Lieferkettenrichtlinie, immer heißt es, Gesetz oder Richtlinie betreffen nur große Unternehmen. Das ist nicht ganz richtig, wie er erläutert.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, kleine Unternehmen sind raus, aber auch nicht so ganz raus. Das ist auch einer der großen Fehler in diesem Gesetz. Man hat dann gesagt, man schont die kleinen Unternehmen, aber in dem Augenblick sind hier in München, BMW ist um die Ecke, in dem Augenblick, wo irgendeine kleines Unternehmen, auch wenn es unter 500 Beschäftigte hat, Teile an BMW liefert, wird BMW verlangen Auskünfte, Berichte. Wo kommt das Zeug her? Wo kommen die Rohstoffe her? Ja, also das ist sowas, was wir in verschiedenen Bereichen sehen. Und um bei BMW dann auch zu bleiben, dass BMW jetzt bestimmte Rohstoffe selber einkauft und dann allen vorgelagerten Lieferanten sagt, ihr müsst aus bestimmten Schmelzen kaufen, liegt eben daran, dass sie gesagt haben, wir kriegen das Problem sonst nicht in den Griff. Da werden ganze Ketten umgebaut. Oder eine Rewe, ein Aldi, ein Lidl, ein Edeka, die fragen nicht, ob der Ananaslieferant ein reiner Importeur mit 10 Beschäftigten ist oder ein multinationaler Konzern mit 10.000. Die wollen Dokumentationen haben, wo die Sachen herkommen. Das haben viele Mittelständler nicht erwartet und die beschweren sich jetzt natürlich massiv, weil ihnen ja von FDP und Teilen der CDU immer versprochen worden ist, ihr braucht da nichts zu machen, auch wenn ihr Menschenrechte in der Verletzungen oder Klimakatastrophen in der Kette haben solltet. Ihr seid raus, ihr seid klein. Und jetzt kommen große Unternehmen an und sagen, wenn ihr an uns verkaufen wollt, dann müsst ihr berichten. Der Vorwurf an die großen Unternehmen ist, dass sie sich unterschreiben lassen von den Kleinen, dass die Kleinen da was tun und aber nicht bereit sind, mehr zu zahlen. Also ich habe vor Jahren zum Beispiel auch mal in einer Runde gesessen, da ging es um den Import von Bio-Mangos und dann sagte jemand, ich kann die Löhne in Burkina Faso, wo die Mangos herkamen, das war ein niederländischer Importeur, verdoppeln auf ein existenzsicherndes Niveau, kostet pro Mango 5 Cent. Glauben Sie nicht, dass irgendein deutscher Einzelhändler diese Mangos gekauft hat? Jetzt werden sie sich da nicht mehr so einfach rauswinden können und müssen vielleicht sogar überlegen, so, ich zahle die 5 Cent mehr und bin ein großes Problem los. Und der Mittelständler, der dazwischen hängt, wird es dann aber dokumentieren müssen, egal wie groß er ist. Das ist auch einer so der Punkte, wo bei dem Gesetz zum Teil mit Angaben gearbeitet worden ist, die so nicht haltbar waren, weil wir Lieferketten haben.
Soweit Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Das Netzwerk Saubere Energie und Protect the Planet hatten ihn am 21. November zum Vortrag Lieferkettengesetze, Nachhaltigkeitsberichte, was bringt das fürs Klima und für mich, in den Münchner Zukunftssalon eingeladen. Nachhören können Sie den ganzen Vortrag auf dem YouTube-Kanal von Protect the Planet.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Wir bleiben beim Thema Liefer- und Wertschöpfungskette und schauen jetzt auf die globale Ebene. Im Mai dieses Jahres wurde im Rahmen der EU der europäischen Lieferkettenrichtlinie endgültig zugestimmt. Wir haben das gehört. Und die muss jetzt in den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Gleich nachdem schließlich auch der EU-Ministerrat zugestimmt hatte, forderten Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, die in der Treaty Alliance zusammenarbeiten, dass sich die EU nun aktiv an den Verhandlungen über ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten, genannt UN Treaty, eine Art Lieferkettengesetz auf globaler Ebene, beteiligen soll. Was es mit diesem UN-Treaty oder Abkommen im Rahmen der UNO auf sich hat, das besprechen wir jetzt gleich mit der Entwicklungsökonomin Gabriele Köhler. Sie ist bei Women Engage for a Common Future, WECF, im Vorstand und vertritt die Organisation in der Treaty Alliance. Bevor wir zu den Forderungen der Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen gegenüber der EU kommen, erläutert Gabriele Köhler die bisherigen Eckpunkte des UN-Treaty. Denn vermutlich wissen nicht allzu viele, dass auch weltweit an einer Art Lieferkettengesetz gearbeitet wird.
Wir könnten sagen, es geht um ein globales Lieferkettengesetz, das auf alle Unternehmen sich beziehen würde, alle Unternehmen auf der ganzen Welt und vor allem ihre Wertschöpfungsketten und diese verbindlich regulieren würden. Also politisch gesagt, also würde ich so formulieren, letztendlich ginge es darum, wenn wir das schaffen würden, dieses Abkommen hinzubekommen, ginge es darum, die Hyperglobalisierung einzuhegen. Also diese Lieferketten, diese Wertschöpfungsketten global, die Menschen ausbeuten und den Planeten zerstören. Du fragst nach den Eckpunkten. Vom Anspruch her wird es darum gehen, dass es verbindliche Regelungen sind, nicht nur freiwillige, die gibt es schon, die werden aber nicht sehr gut befolgt. Es geht um die Punkte Menschenrechte, es geht um den Punkt Arbeitsrecht, also faire Löhne, keine Kinderarbeit, gerechte Löhne auch für Frauen, Gewerkschaftsrechte. Und dann geht es auch, also müsste es gehen um Umwelt und um Klima, und zwar in der ganzen Wertschöpfungskette. Warum wir das wollen, warum wir das dafür plädieren, ist, dass diese eklatanten Menschenrechtsverletzungen in globalen Geschäftsbeziehungen immer wieder passieren. Und die müssen verhindert werden, oder wenn sie dann doch passieren, müsste es Regelungen geben für Wiedergutmachung.
Seit wann wird denn an dem Abkommen gearbeitet und wie viele Staaten beteiligen sich an den Verhandlungen?
Also diese Verhandlungsrunde sozusagen begann 2014, geht auf Forderungen von Ecuador zurück. Ecuador unterstützt von Südafrika, die beide berechtigte Interessen hatten, so eine Regulierung herbeizuführen, weil sie sehr ungerecht angeklagt wurden von multinationalen Konzernen. Aber ich finde es immer wichtig, auch in die Geschichte zu schauen. Und eigentlich gibt es in den Vereinten Nationen, in der UNO, seit Mitte der 40er Jahre, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, gibt es Ansätze zu verbindlichen, gerechten Regulierungen, sowohl von Handel als auch Investitionen. Also zwar in den 40er Jahren, dann gab es wieder einen Anlauf in den 70er und 80er Jahren und beide Anläufe wurden von den USA jeweils verhindert. Jetzt gibt es also seit 2014 einen neuen Anlauf und die Verhandlungen sind zurzeit einmal jährlich und letztes Jahr 2023 haben sich ungefähr 70 Staaten beteiligt. Interessanterweise seit neuestem auch die USA, die anfangs dagegen waren, dass es überhaupt solch einen Ansatz zu einer internationalen Regulierung gibt.
Ob jetzt die USA noch dabei sein werden im nächsten Jahr, sobald der US-Präsident Trump heißt, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter stellen. Du hast jetzt schon so die Eckpunkte so ein bisschen genannt. Was sind denn die Stärken und wo sind die Schwachpunkte eines solchen Abkommens, wenn man jetzt auf den aktuellen Verhandlungsstand schaut?
Genau, der aktuelle Verhandlungsstand, es gibt schon 3 Entwürfe und dann einen sozusagen 3a, einen vierten, der dann vom Vorsitzenden, das ist das Land Ecuador, nochmal überarbeitet wurde. Die Stärken sind, dass alle Unternehmen auf der Welt, wenn das zustande käme, reguliert würden und dass dieser Text in der gegenwärtigen Fassung alle Menschenrechte umfasst und auch alle Arbeitsrechte. Die Arbeitsrechte entlang der Rechte, die in den 13 Grundsätzen von der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind, und Menschenrechte anhand der neuen Menschenrechtskonventionen und auch die der Nachhaltigkeitsagenda. Also von daher ein guter Text, aber die Schwächen sind in dieser jetzigen Fassung, dass Klima und Umwelt rausgefallen sind. Die waren im vorhergehenden Entwurf noch enthalten und das sind natürlich wahnsinnig wichtige Gesichtspunkte. Und dass der jetzige Text nur noch von Abhilfe spricht, das heißt, wenn Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, dass man die verändern, also dass man da eingreifen müsste, die Unternehmen da eingreifen müssten und das verändern. Es steht aber nichts mehr von Wiedergutmachung drin. Mhm. Außerdem ist der Anfang der Lieferkette ausgeblendet, also der ganze informelle Sektor. Wenn wir zum Beispiel an Kakaoplantagen denken, die den Kakao erstmal liefern an die verarbeitenden Betriebe, oder wenn wir an die Knopfannäherinnen denken, die in diesen globalen Textilketten arbeiten, deren Rechte sind wären nicht in diesem Text untergebracht.
Vielleicht nochmal ganz generell, warum braucht es unbedingt ein solches Abkommen?
Also im Prinzip, wenn wir ein solches Abkommen hätten, würde es Unternehmen und Regierungen verpflichten, sich an Menschenrechte zu halten. Es wäre ein Druckmittel, denn wenn es diese Entschädigungsklausel gäbe, dann würde das natürlich die Unternehmen veranlassen, wirklich Sorgfalt, die sogenannte Sorgfalt auch auszuüben in ihren ganzen Lieferketten und verhindern, dass Menschenrechtsverletzungen jeder Art stattfinden. Mhm. Es würde außerdem verhindern können, dass schädliche, gefährliche unternehmerische Tätigkeiten ausgelagert werden in andere Länder, also so wie eine mögliche Gefahr ist bei der EU-Gesetzgebung, dass man dann einfach die schlechten Arbeitsbedingungen in andere Länder oder die umwelt- und klimaschädlichen Tätigkeiten in andere Länder verlagert. Und ein dritter Punkt wäre, dass wenn dieses Abkommen in einer guten Form verabschiedet wird, mit einem guten Text, würde es auch die Menschenrechte völkerrechtlich über Handels- und Investitionsabkommen stellen. Das heißt, diese gerichtlichen Klagen von Unternehmen gegen Staaten, die irgendwelche Gesundheits- oder Arbeitsrechte durchsetzen wollen gegen das Unternehmen, das würde dann nicht mehr möglich sein, weil dieses übergeordnete Treaty dann vorhanden wäre.
Wären wir mal vielleicht ganz praktisch und konkret, wie könnte denn das Abkommen helfen, wenn Menschen im globalen Süden von Konzernen entlang deren Lieferketten ausgebeutet werden? Was könnten Opfer von Menschenverletzungen dann unternehmen und wären sie dann selbst die Klägerinnen und Kläger?
Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, ein wichtiger Aspekt, denn wir können uns vorstellen, in vielen Ländern, die Diktaturen sind, es gar nicht so einfach ist für Betroffene, die Menschenrechtsverletzungen erlebt haben, selber zu klagen. Vorgesehen oder angedacht ist, dass dann zum Beispiel zivilgesellschaftliche Gruppen eintreten, sowohl entweder in dem Land selber oder im Herkunftsland des Unternehmens oder, wenn vorhanden, Gewerkschaften. Aber da gibt es ein interessantes Beispiel, leider aus München. Du erinnerst dich vielleicht an Brumadinho in Brasilien, wo es einen Staudammbruch gab 2019. Damals sind 272 Menschen umgekommen und praktisch hat ein Ökozid stattgefunden, weil diese Schlammmassen praktisch alle Bewirtschaftung der umliegenden Länder jetzt unmöglich sind für die nächsten Generationen. Es geht ja um Schlammmassen aus einer Eisenerzmine. Und die Betroffenen, die Überlebenden, haben geklagt gegen den TÜV Süd, der hier in München sitzt, weil TÜV Süd wenige Monate vor diesem Dammbruch den Damm begutachtet hatte und für sicher befunden hat. Und traurigerweise hat dieser Prozess immer noch nicht begonnen, unter verschiedenen juristischen Vorwänden, dass es nicht klar sei, ob brasilianisches oder deutsches Recht anzuwenden wäre und so weiter. Und TÜV Süd lehnt jede Verantwortung ab. Mhm. Das heißt, deine Frage ist sehr berechtigt, was können Betroffene tun? Es braucht sehr viel Druck von der Zivilgesellschaft, wenn die Regierung von dem Land nicht selber tätig wird.
Jetzt habe ich schon eingangs gesagt, dass die Treaty Alliance, also ein Zusammenschluss von Umwelt- und Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, die EU aufgefordert haben, sich nach der Verabschiedung der EU-Lieferkettenrichtlinie aktiv in den Prozess für dieses UN-Abkommen einzusetzen. Das heißt ja, das läuft noch nicht richtig rund, bevor wir da so drauf kommen. Welche Staaten unterstützen denn überhaupt einen solchen völkerrechtlichen Vertrag?
Also bislang waren es vor allem Länder aus dem globalen Süden, vornehmlich Afrika und Lateinamerika. Südafrika, Namibia, Kamerun, Algerien sind sehr aktiv gewesen in der letzten Verhandlungsrunde zum Beispiel. Aus Südamerika, aus Lateinamerika, Kuba, Bolivien, Panama. Und die palästinensische Delegierte war besonders aktiv bei den Verhandlungen. Aber wie bei allen UN-Verhandlungen müssen wir sehen, das ist ja immer unterschiedliche Interessen. Das ist egal, ob wir vom globalen Süden oder vom globalen Norden reden, gibt es innerhalb des Landes unterschiedliche Interessen. Also, dass das Außenministerium vielleicht so einen Vertrag unterstützen würde, das Wirtschaftsministerium nicht. Das kennen wir ja selber aus den jüngsten Diskussionen um das EU-Lieferkettengesetz. Es gibt Interessenkonflikte zwischen den Anwohnern, oder zwischen indigenen Gruppen. Und das sehen wir in den USA beim Beispiel Fracking oder bei uns letztes Jahr war das, glaube ich, in Lützerath. Also das heißt, es ist oft schwierig, eine einheitliche, progressive Position aus einem verhandelnden Staat zu bekommen. Aber das Argument dagegen ist, also wenn wir es jetzt nur ökonomistisch betrachten, dass es ja sinnvoll ist, auch aus Sicht von Unternehmen oder von Ländern, die der Hauptsitz von einem multinationalen Unternehmen sind, einem internationalen Konzern sind, dass diese Wertschöpfungsketten global überall nach den gleichen Bedingungen agieren müssten, nach den gleichen Regeln funktionieren müssten. Damit hätten dann alle Länder die gleichen Wettbewerbsbedingungen, was im Englischen oft so als Level Playing Field, als gerechtes Feld bezeichnet wird.
Gibt es denn Länder aus dem globalen Norden, ich sage das jetzt mal so, die sich daran beteiligen an diesen Verhandlungen und das auch unterstützen?
Also Frankreich und Portugal sind sehr proaktiv und sind auch in einer Gruppe der Freunde des Vorsitzenden und versuchen den Prozess voranzutreiben. Und wir wiederum als Treaty Alliance versuchen, dass Deutschland aktiver werden müsste.
Warum ist denn die EU-Kommission vermutlich dann auch nicht und warum ist die Bundesregierung nicht aktiv?
Also das ist ein Verhandlungsthema, das auf EU-Ebene verhandelt werden muss, also nicht einzelstaatlich von den EU-Mitgliedsländern. Und bisher hat die EU gesagt, sie bräuchten erstmal dieses EU-Lieferkettengesetz, das gibt es aber jetzt. Und deswegen ist eine unserer verfahrenstechnischen Vorschläge, könnten wir es vielleicht nennen, ist, dass Deutschland Druck macht auf die EU-Kommission, dass die sich jetzt so ein sogenanntes Mandat auch holt.
Vielleicht noch nachgefragt, ist das dem Druck der Konzerne geschuldet, dass die EU-Kommission, dass auch die Bundesregierung da vielleicht nicht so schnell bei der Sache sind? Kann man das so mutmaßen?
Das könnten wir mutmaßen. Ich meine, wir hatten ja bisher in der Koalition immer die Problematik mit der FDP als sehr unternehmensfreundlich, aber wir haben leider auch in den letzten Monaten gesehen, dass auch die SPD und die Grünen sich zum Beispiel gegen das deutsche Lieferkettengesetz ausgesprochen haben, teilweise argumentierend mit zu viel Bürokratie, teilweise argumentierend mit der Wirtschaftskrise, die wir angeblich in Deutschland hätten. Ja, sicher Unternehmer, also Druck aus Unternehmenskreisen, wobei die Unternehmen ja sehr gespalten sind. Es gibt viele deutsche und auch andere multinationale Unternehmen oder Unternehmen, die lange Lieferketten haben, die durchaus sich an diese Regelungen schon freiwillig halten, aus ethischen Gründen, aus Respekt vor Mitmenschen und vor der Umwelt. Und die aber dann riskieren, dass ihre Kosten steigen gegenüber den Unternehmen, die sich da danach nicht richten.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, weiterverhandelt wird am 16. Dezember bis zum 20. Dezember. Was sind denn da eure Forderungen, also die Forderungen der Treaty Alliance?
Wieder auf der verfahrenstechnischen Ebene geht es darum, wir würden gern, dass die Verhandlungen intensiviert werden, dass die nicht nur einmal im Jahr stattfinden, sondern auch zwischen der großen Verhandlungsrunden so Zwischensitzungen stattfinden sollten, wofür wir aber dann wiederum Gelder einwerben müssen für den Menschenrechtsrat von dem UN-Budget in New York. Das ist ein Punkt. Wir verfolgen, wie gesagt, die Strategie, dass wir hoffen, dass Deutschland sich stark macht für ein EU-Mandat. Warum wir ein EU-Mandat wollen, das EU-Lieferkettengesetz ist auch nicht optimal, aber es wäre wichtig, dass so ein großer Player bei globalen Wertschöpfungsketten, dass diese EU mitverhandelt und dass die guten Ideen aus der EU eingegeben werden in den Verhandlungstext und gute Ideen aus dem globalen Süden und dass man sich wirklich einigt auf einen Text, den auch am Schluss alle unterzeichnen können. Und vor allem inhaltlich geht es uns darum, dass es eine globale verbindliche Regelung gibt, die für alle Unternehmen, auch alle Staaten, alle Regierungen gilt und dass Wiedergutmachung im Text verankert wird, dort wo Menschenrechte dann doch verletzt werden.
Vielleicht zum Schluss noch, wenn jetzt der Vertragstext stehen würde und dann kommt das ja in die UNO-Vollversammlung und bisher hast du gesagt, beteiligen sich 70 Staaten an diesem Prozess. Reicht das, wenn da 70 Staaten darüber positiv abstimmen und die anderen zum Beispiel enthalten sich oder wie läuft das?
Ich glaube, verfahrenstechnisch könnte das reichen, da bin ich jetzt überfragt. Aber natürlich hat es keinen Sinn, wenn nicht die Mehrheit aller großen Länder das mit unterzeichnen, mittragen, mit verabschieden. Also es ist noch ein langer Weg.
Soweit die Entwicklungsökonomin und assoziierte Wissenschaftlerin beim UN-Forschungsinstitut für soziale Entwicklung Gabriele Köhler. Bei Women Engage for a Common Future, WECF, ist sie im Vorstand und vertritt die Organisation in der Treaty Alliance. In der deutschen Treaty Alliance sind ca. 30 NGOs dabei, unter anderem Deutsches Institut für Menschenrechte, Miserior, Brot für die Welt, IG Metall, Südwind und Global Policy Forum. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie, hören Sie dann am Dienstag, den 24. Dezember um 17 Uhr. Generell können Sie die Sendung auf Radio LoRa jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Sie finden sie unter der Rubrik Hörbar in unserer Mediathek unter Podcast aktuell. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht's jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie dran.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.